Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Mit der Vuelta a España startet in der kommenden Woche oder am kommenden Wochenende sogar schon die letzte der drei großen Landesrundfahrten des Radsportkalenders 2018. Und wie bei allen anderen großen Ereignissen werdet ihr natürlich auch hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com, ausreichend darauf vorbereitet. Mein Name ist Lukas Kruse und ich habe mir wie immer Unterstützung geholt und das ist ein alter Bekannter, das ist der Senf-Dazugeber dieser Sendung, Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Lukas, ein weiteres Mal bin ich an Bord. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten, wenn wir die Vuelta ganz wissenschaftlich sezieren und dann Detail für Detail durchgehen, damit wir alle wissen, was wir von der letzten Rundfahrt erwarten können.
Ja, wir sind auf jeden Fall beide voller Vorfreude. Wir haben natürlich auch außerhalb dieser Aufnahmen regelmäßigen Kontakt und tauschen uns ein bisschen aus. Und wir werden es wie immer machen vom Ablauf her. Es geht vor allem um die Etappen als solches, also die Streckenpräsentation. Dann gibt's natürlich die Favoriten für euch. So ein paar kleine Geheimtipps und Guys to Watch haben wir natürlich auch wieder für euch parat, für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so dick drinstecken im Zirkus oder vielleicht auch für diejenigen, die mit dabei sind, immer voll, aber noch nicht vielleicht den einen oder anderen Fahrer übersehen haben, dann die Sprinter. Wir gucken auf die deutschen Fahrer und zum Abschluss gibt's wie immer leider Gottes aus meiner Sicht die berühmt-berüchtigten Tipps. Da habe ich ja bislang in dieser Saison, zumindest innerhalb dieser Sendung, nicht besonders gut abgeschnitten. Trotzdem gucken wir erstmal auf die Strecke und Erik, du darfst beginnen. Wie geht's los? Prolog in Malaga. Was ist das für ein Profil und wer sind die Favoriten?
Ja, Prolog in Malaga ist für die Spanien-Rundfahrt mittlerweile ein bisschen ungewöhnlich. Meistens ging es ja in den letzten Jahren doch mit einem Mannschaftszeitfahren los. Dieses muss jeder für sich allein antreten. Der Kurs ist ziemlich flach, gut 8 Kilometer lang. Nach gut 5 Kilometern kommt so ein, ja, auf Profil sieht es aus wie ein leichter Anstieg, aber das wird von den Profis, denke ich, alles auf dem großen Ketten ordentlich. Atlas ist ja noch nicht vollständig, aber auf jeden Fall muss man Fahrer wie Michael Kwiatkowski von Sky, Rowan Dennis von BMC, Viktor Campenaerts, den frisch gebackenen und alten Europameister im Zeitfahren und vielleicht auch aus meiner Sicht so ein kleiner Geheimtipp, wobei die Frage ist, mit welcher Form er am Start steht, Brent Bookwalter von BMC. Der konnte sowas vor ein, zwei Jahren auch noch relativ gut, so eine kurzen Distanzen, aber ich denke gerade die drei Erstgenannten, die werden auf jeden Fall vorne mit dabei sein, wobei so ein kurzer Prolog natürlich auch, muss man auch einige der Sprinter manchmal mit auf dem Zettel haben, denn diese kurze Distanz, das liegt ihnen dann auch manchmal und ja, da es so kurz ist, ist der Favoritenkreis meist relativ groß und es wird schon die ersten kleinen Zeitabstände geben, auch unter den Favoriten fürs Gesamtklassement, aber alles in allem ist das doch ein eher gemäßigter Auftakt am Samstagabend in die Spanien-Rundfahrt.
Ja, vor allem werden die Abstände, die dort sich gestalten, wahrscheinlich nicht die allergrößten Auswirkungen haben. Die zweite Etappe geht von Marbella nach Caminito del Rey, 163,9 Kilometer und da könnte es dann schon eher zur Sache gehen. Wir haben da eine doch ordentliche Schlussrampe, die dafür sorgen wird, dass es da auf jeden Fall schon eher mal so eine kleine Struktur gibt in der Gesamtwertung. Erwartest du da ein klares Pencheur-Rennen oder eher eine Jagd um den Etappensieg oder gibt es da auch schon die ersten Abstände, was die Favoriten angeht?
Ich muss sagen, ich bin da sehr gespannt. Das ist dieselbe Zieleinkunft, die auch 2015 auf der zweiten Etappe, ich meine, es war damals die zweite Etappe, ja, es war die zweite Anstand. Das war die Etappe, als Vincenzo Nibali diese berühmte Sticky Bottle überreicht wurde, als er sich da vom Teamwagen hat ziehen lassen nach einem Sturz im Feld, um wieder nach vorne aufzuschließen. Etappensieger war damals Esteban Chaves vor Tom Dumoulin. Die haben sich beide abgesetzt. Ich meine, Nicolas Roach war Dritter oder Vierter. Und so die ganz großen Favoriten, die haben sich dahinter so ein bisschen belauert. Also ja, es ist, wie du schon gesagt hast, so eine Mischung aus Pancheur-Ankunft und aber auch schon einer richtigen Bergankunft. Also es wird dort sicherlich ein paar Sekundenabstände geben. Ich erwarte jetzt nicht, dass dort eine Favoritengruppe von 20 Mann um den Sieg sprintet. Aber die Abstände werden dort noch relativ gering ausfallen, denn es ist doch noch sehr früh im Rennen und ich glaube, die meisten Fahrer wollen erstmal so ihre Form ja, sehen, wie die Form ist und sich noch gar nicht so weit aus dem Fenster wagen, denn die Spanien-Rundfahrt, die wird vor allem gegen Ende noch schwer genug.
Ja, die ist generell eine sehr, sehr sprinterunfreundliche Rundfahrt, wenn man das mal mit anderen Grand Tours vergleicht. Die dritte Etappe ist dann allerdings mal so ein bisschen was, was den Sprintern liegen könnte, je nachdem, wie sich das Rennen entwickelt. Es geht von Miras nach Alhaurín de la Torre über 182,5 Kilometer. Es gibt nach 45,5 Kilometern einen Anstieg der ersten Kategorie. Es bleibt danach profiliert, aber es wird immer einfacher, in Anführungsstrichen, gegen Rennende. Es ist ein Profil, was sowohl den Sprintern als auch den Ausreißern helfen könnte und von daher ein spannendes Rennen verspricht, also nicht zwangsläufig eine Sprintankunft ist, gerade und darüber werden wir später auch sprechen, weil eben nicht so viele Sprinterteams am Start ist, die sich da vielleicht organisieren können, muss man schauen, wie sich das entwickelt. Am vierten Tag dann allerdings wieder eine relativ klare Sache, wir erleben die erste Bergankunft, Erik.
Richtig, wir erleben die erste Bergankunft. Oder sagen wir mal, es ist eigentlich die erste richtig große Bergankunft. Die erste Bergankunft kann man ja eigentlich schon auf der zweiten Etappe verzeichnen. Aber hier der Schlussanstieg, der ist ja doch dann schon seine guten 10 Kilometer lang. Bergwertung der ersten Kategorie. Vorher muss gegen Rennmitte auch schon ein Berg der ersten Kategorie überwunden werden. Also da werden auch die Bergfahrer sich keinen schlechten Tag erlauben dürfen. Und dort wird es möglicherweise auch schon wieder einige Abstände in der Gesamtwertung geben, wobei ich, wie gesagt, glaube, so diese ganzen Bergetappen in der ersten Woche, da hält sich das meistens doch noch im Sekundenbereich. Aber man kann natürlich auch auf solchen vermeintlich leichten Bergetappen durch eine schlechte Position im Schlussanstieg oder einen Sturz oder Defekt kann man natürlich auch schnell mal 1 oder 1,5 Minuten verlieren, die dann gegen Ende der Vuelta noch sehr nützlich werden können.
Ja, also ist vielleicht kann man es gut zusammenfassen unter einem Satz, den ich relativ häufig nutze. Es ist kein Tag, an dem man die Tour gewinnt oder die Vuelta in dem Fall, sondern eher ein Tag, wo man sie verlieren kann beziehungsweise wo man sich ordentlich erschweren kann, das Vorhaben des Gesamtsiegs. Ja. Gucken wir auf die fünfte Etappe, 188 Kilometer Granada nach Roquetas de Mar. Eine Etappe, die ähnlich wie die dritte Etappe vor allem den Ausreißern in die Karten spielen dürfte. Es ist ein sehr, sehr welliges Profil. Ich glaube, da so eine klassische Flachetappe, die ist in Spanien auch kaum möglich. Wir haben am Ende nur einen kategorisierten Berg, einen der zweiten Kategorie, aber der ist spät im Rennen, 26 Kilometer vor dem Ziel. Es gibt eine Abfahrt und ein flaches Ende, also spätestens mit einer Attacke dort könnten sich Ausreißer eventuell absetzen, aber es ist natürlich auch damit zu rechnen, dass eine Gruppe sich früh absetzt und durchkommt. Die sechste Etappe ist dann ebenfalls nicht ganz so schwer und dann vielleicht mal eine Sache für die Sprinter oder würdest du da den Ausreißern auch wieder Chancen zurechnen?
Nee, das denke ich ist dann wirklich eine Sprinter-Etappe, denn es gibt ja nicht so viele Chancen für die Sprinter. Das hast du ja schon ganz richtig anklingen lassen und ich denke, dass auf den Etappen, wo zumindest die Chancen auf den Sprint noch mit am besten sind, da werden die Sprinterteams auch die Chance versuchen zu ergreifen oder die Teams, die absoluten Top-Sprinter, die fehlen ja eigentlich fast bei dieser Spanien-Rundfahrt, da sind ja nur ganz wenige von am Start und das ist natürlich auch immer eine Chance für Fahrer aus der zweiten Reihe, die sonst in den Massensprints vielleicht nur die Plätze 5 bis 10 belegen, dann auch mal bei einer Grand Tour zuzuschlagen. Ich denke zum Beispiel an Matteo Trentin, der ja letztes Jahr, ich glaube, 4 Etappen gewonnen hat. Er zählt ja sonst nicht zu den absoluten Spitzensprintern, aber der hat halt diese Chance genutzt. Und ich glaube, dass es auch den einen oder anderen Sprinter bei dieser Vuelta gibt, der das versucht, sich zunutze zu machen. Und dann auf so einer Etappe, die ist ja doch relativ leicht. Also es gibt 2 Bergwertungen der dritten Kategorie. Die letzte davon genau 50 Kilometer vor dem Ziel. Danach geht's flach Richtung Zielstrich. Also das riecht oder schreit nahezu nach Massensprint.
Vor allem, weil die Sprinter, die am Start sind, wohl auch alle über diese Bergwertung locker rüberkommen sollten.
Genau.
Deshalb ist das durchaus zu erwarten. Die siebte Etappe sieht da schon wieder etwas anders aus. Puerto Lumbreras. Auch hier natürlich übernehme ich keine Haftung für die Aussprache der Namen. Nach Pozzo Alcon. 182 Kilometer. Das Profil ist jetzt keins, was man so richtig in eine Kategorie einordnen kann. Was ist deine Prognose?
Meine Prognose ist Ausreißersieg, denn ist ja, wie du schon gesagt hast, das Profil ist jetzt nicht extrem schwer. Es gibt nur 2 Bergwertungen der dritten Kategorie unterwegs. Die letzte davon ist aber auch gut 10 Kilometer vor dem Ziel und danach geht's auch so kommt nicht mehr wirklich eine Abfahrt, sondern es geht dann immer so ganz leicht hoch und runter Richtung Ziel. Ich glaube, das ist so eine klassische Etappe. Für die Sprinter ist das zu schwer und für die Klassementfahrer ist das zu leicht. Und deswegen wird es dort einen Ausreißersieg geben, zumal ja auf den ersten oder jetzt am Ende der ersten Woche schon die ersten Bergankünfte und Bergetappen hinter den Fahrern liegen. Und da wird es schon einige Etappenjäger geben, die sich dann in den Bergen ihren nötigen Rückstand geholt haben, damit sie an so einem Tag auch in die Gruppe dürfen und durchgelassen werden von den Klassementfahrern.
Also eine Rundfahrt, die durchaus den Ausreißern ein bisschen schmeichelt, zumindest die erste Woche, so wie wir das bisher festgestellt haben. Die achte Etappe, auch wieder nicht ganz so schwer auf dem Papier, 195,5 Kilometer von Linares nach Almaden. Aber es gibt ein ansteigendes Finale, was vielleicht den Puncheuren liegen könnte. Da gibt es durchaus auch den einen oder anderen, der hier am Start ist, der hier sich sicherlich seinen Etappensieg und vielleicht sogar ein paar Sekunden sichern möchte. Also eine interessante Ankunft für diejenigen, die eher es schwerer mögen, vielleicht sogar für Peter Sagan, der ja auch am Start ist. Ich denke, der ist da durchaus auch ein Fahrer, der sich den Tag doch etwas dicker angestrichen hat im Rennkalender. Gucken wir auf die neunte Etappe, zweite Bergankunft, Erik.
Na, das ist, glaube ich, nicht die zweite Bergankunft, sondern schon
die dritte. Ja, ich spare die erste immer so ein bisschen aus.
Okay. Ja, also für mich ist es die dritte Bergankunft, du als Bergziege, für dich ist es die zweite. aber die Etappe ist schon ein bisschen härter, also knappe 195 Kilometer haben wir an dem Tag und der Schlussanstieg gehört zur Ehrenkategorie, zur Kategorie Especial, wie man auf Spanisch so schön sagt. Vorher muss auch schon ein Berg der ersten und einer der zweiten Kategorie überwunden werden. Auch hier gut möglich, dass es so zwei Rennen innerhalb dieser Etappe gibt, dass es eine gute Ausreißergruppe gibt, wo sich dann ein bergfester Fahrer durchsetzen kann am Ende, aber auch gut möglich, dass es hier zum ersten Mal so richtig zum Kampf der Klassementfahrer kommt, der Giganten, genau. Zumal man nicht vergessen darf, der nächste Tag ist der Ruhetag, der erste. Und das lädt ja immer dazu ein bisschen über seine eigenen Kosten zu leben und ein bisschen mehr zu investieren, um Zeit auf die Konkurrenz rauszuholen, wenn am nächsten Tag die Möglichkeit der Regeneration besteht.
Gerade da das Profil ja nicht sonderlich flach ist am Anfang, sondern ja schon zwei kategorisierte Anstiege warten, ist das ja auch immer so ein bisschen die Möglichkeit, die Konkurrenz richtig zu ärgern. Wobei zwischen dem zweiten und dem letzten Anstieg auch noch eine Weile nichts kommt, aber trotzdem eine interessante Etappe, der eben dann der Ruhetag folgen wird und das ist auch für uns die Gelegenheit, mal eine erste kurze Verpflegungspause einzulegen. Ihr könnt natürlich euch kurz mal was zu trinken holen, die Beine ausschütteln, denn es geht gleich anstrengend weiter. Wir haben die zweite Tourwoche oder die zweite Vuelta-Woche für euch im Programm, gucken natürlich weiter voraus. Ihr bleibt hoffentlich dran und wir hören uns dann gleich wieder.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir ist immer noch Erik Gutglück und wir sezieren nach allen Regeln der Kunst die Vuelta a España, die dritte große Landesrundfahrt der Saison 2018 und schauen jetzt auf die 10. Etappe voraus. Erik, mal wieder was für die Sprinter.
Ja, mal wieder was für die Sprinter und eine der wenigen Etappen, die wirklich fast flach verläuft. Also das Profil sieht ganz komisch aus. Es geht immer so auf einer Meereshöhe von um die 800 Meter von Start bis Ziel. Und dann gibt's aber so ungefähr 45 Kilometer vor dem Ziel so eine kurze Senke, wo es mal auf 400 Meter abfällt. gleich danach wieder geht's leicht berghoch mit am Ende einer Bergwertung der dritten Kategorie. Aber dann auch die Zielanfahrt, ja, weitgehend flach. Das sollte eigentlich, ja, ähnlich wie die, welche Etappe war es? Ich glaube, die sechste, sollte das eine der dicken Chancen für die Sprinter sein, die sich die schnellen Männer dann auch nicht nehmen lassen werden.
Ja, und das ist auch so ein bisschen das Warmfahren für das, was danach folgt. Auf der 11. Etappe wird es dann nämlich schon mal ein bisschen anspruchsvoller. Es geht von Montbui nach Ribera Sacra Luintera und es sind 208,8 Kilometer und es wird ordentlich wellig. Gleich vier kategorisierte Anstiege, dreimal dritte, einmal zweite Kategorie. Nochmal ein ordentlicher Buckel da im Finale vor dem Ziel, der gerade nach der Distanz doch bestimmt ordentlich wehtun wird, denn es geht fast dauerhaft berghoch oder bergrunter. Eine Etappe, die sicherlich auch ganz spannend wird, wo man sicherlich auch mal was probieren kann als Team in taktischer Hinsicht, weil es eben doch ein relativ profiliertes Terrain ist, aber eigentlich auch wieder was für die Ausreißer, denke ich, eine gute Gelegenheit. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ja, ich stimme dir da zum einen zu. Das ist auf jeden Fall für die Ausreißer eine sehr gute Gelegenheit. Ich glaube aber, das ist auch für die Klassementfahrer ein sehr gefährlicher Tag. Also das ist jetzt keine Hochgebirgsetappe, aber wie du schon gesagt hast, die einzigen Kilometer, die flach sind, sind so die ersten 25 und danach geht es immer irgendwie hoch und runter. Das kann dazu führen, dass vielleicht sogar ein Fahrer irgendwo Probleme bekommt, dass irgendwo Lücken im Feld entstehen, dass dann einer der Favoriten sich in der zweiten Gruppe wiederfindet und dann kann es sehr, sehr interessant werden. Also ich glaube, die Klassementfahrer werden froh sein, wenn sie den Tag ohne Zeitverlust überstanden haben, weil das ist auch wieder so ein Tag, wie du vorhin so schön gesagt hast, man kann die Vuelta jetzt an dem Tag nicht gewinnen, aber man kann sich dort wirklich einen richtig fetten Rückstand einhandeln, den man dann erstmal wieder rausholen muss. Und da wird jeder Sorge vorhaben und das wird jeder Klassementfahrer versuchen zu verhindern.
Ja, und vor allem, wie gesagt, auch aus taktischer Sicht vielleicht mal die Chance, einen Fahrer nach vorne zu schicken da ein bisschen was zu probieren, ist nicht so leicht zu kontrollieren, dieses Profil. 12. Etappe, die wird auch wieder hügelig und vor allem ein ganz ulkiges Finale. Die letzten, 17, 20 Kilometer geht's auch so in Zickzack hoch und runter. Die Cipressa bei Mailand Sanremo ist ähnlich vom Gefühl her. Auch ein ekliges Finale, was vielleicht den Ausreißern oder auch einer späten Attacke vielleicht sogar zuträglich sein könnte.
Ja, genau. Also so diese späte Attacke ist möglich. Also ich kann mich jetzt auch beim Blick auf das Profil nicht erinnern, so ein Etappenfinale mal gesehen zu haben. Also es ist natürlich jetzt auch immer die Frage, wie dramatisch wird es auf dem Profil dargestellt? Wie steil sind die Anstiege? Ist es kurvig? Ist es verwinkelt? Das ist definitiv eine Möglichkeit für Fahrer, sich dort nochmal abzusetzen und Richtung Etappensieg zu stürmen. Das wird, denke ich, so ein Tag, wo man wirklich nicht vorhersagen kann, machen es die Sprinter, machen es die Ausreißer. Könnte sehr interessant werden.
Das, was passieren wird auf der 13. Etappe, lässt sich dann ein wenig leichter prognostizieren. Es gibt eine Bergankunft. Ich werde jetzt keine Nummern mehr nennen, auf die du mich festnageln kannst. Bergankunft der ersten Kategorie, schon im Etappenverlauf gibt es auch eine erste Kategorie. Und die Bergwertung sieht jetzt nicht lang aus, aber die sieht brutal steil aus.
Die sieht brutal steil aus und die ist auch brutal steil. Also die wurde 2014 wurde sie befahren und ich glaube 2016 nochmal, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da geht's wirklich extrem steil berghoch, also viele, viele Kilometer im zweistelligen Prozentbereich. Jetzt ist die Schlussrampe nicht so extrem lang, das sind ja gute 5 Kilometer, der Schlussanstieg. Aber wenn es halt teilweise 20% Steigung hat, dann ist man halt auch recht langsam unterwegs und dann können sich halt 5 Kilometer auch zeitlich schon mal auf gut 20 Minuten ausdehnen. Das ist ja eine hammerharte Bergankunft. Da werden wir definitiv, da kann man die Hand für ins Feuer legen, da werden wir Zeitabstände sehen. Die Frage ist, wie groß die sein werden, aber ich glaube, dass es hier Fahrer geben wird, wo man dann endgültig sagen kann, die werden die Vuelta, also von den Klassementfahrern, die man jetzt vorher auf dem Zettel haben müsste, die werden die Vuelta definitiv nicht gewinnen. Denn das ist wirklich ein echter Härtetest und den muss man erstmal bestehen an der Schlussrampe.
Ja, und weil man im Radsport natürlich auch so ein Stück weit sadistisch veranlagt ist, geht's auf der 14. Etappe gleich munter weiter mit der nächsten Bergetappe. Anstieg der dritten Kategorie, dann zweimal der ersten, dann einmal der dritten und dann geht's am Ende sogar nochmal zur nächsten Bergankunft. Auch nochmal ein Berg der ersten Kategorie hoch. Ebenfalls ein Tag, wo man schon nicht erst am Schlussanstieg, sondern auch vorher, wenn man wenig Form hat oder einen schlechten Tag erwischt hat, auch schon mal abgehangen werden kann.
Definitiv. Das ist auch wieder so eine Etappe. Der Schlussanstieg sieht jetzt nicht extrem schwer aus. Der hat so, ja, keine, also vielleicht so 400 Höhenmeter, die man da überwinden muss an Höhenunterschied. Ist jetzt nicht sehr lang, die Schlussrampe. Auch so, ja, 4-5 Kilometer in etwa. Aber gerade so diese kurzen, intensiven Steigungen, das birgt manchmal mehr Gefahrenpotenzial als die längeren gleichmäßigen. Und du hast es gesagt, vorher müssen schon 4 andere Berge überwunden werden. Die Etappe ist auch mit 167 Kilometern nicht sehr lang. Das heißt, es wird auch möglicherweise sehr, sehr schnell gefahren, die Etappe. Und man darf nicht vergessen, das ist jetzt die zweite Bergankunft in Folge. Und am nächsten Tag kommt ja gleich die nächste. Also ja, dieses dritte Vuelta-Wochenende, also das Ende der zweiten Woche, das hat es wirklich in sich und ich denke, das ist dann auch so die Phase, wo sich wie schon am Tag zuvor herauskristallisieren wird, welche Fahrer nun tatsächlich in den engeren Kreis gehören, die am Ende in Madrid auf dem Podium landen können.
Ja, das war der zweite Streich, der dritte folgt zugleich und das ist dann die 15. Etappe, der zweite Ruhetag vor den Augen, aber nochmal so eine Etappe mit 3 kategorisierten Anstieg und einer Anstiegen und einer abschließenden Bergankunft, die noch zur Kategorie Especial zählt, wobei, wenn ich das Profil genau ansehe, dann geht's nach dem Erreichen der Kuppe nochmal ganz leicht bergab ins Ziel, also jetzt nicht, dass man dann die Qualen ja überstanden hat, wenn man ganz oben ist. Also auch nochmal so ein Tag, für den das gleiche gilt eigentlich wie für den Vortag. Hammerharte Etappe und auf jeden Fall eine Etappe mit viel Potenzial, da eben auch der Ruhetag folgt.
Ja, genau. Das ist so dieser Abschluss dieser Trilogie gegen, ja, ungefähr, wir haben ja dann ungefähr die 2-Drittel-Marke der Vuelta erreicht. Es ist in der Tat so, der Anstieg, da kommt eine kleine Abfahrt, aber so die letzten 500 Meter geht es doch nochmal ziemlich happig berghoch. Also das ist jetzt so auf dem Streckenprofil nicht ganz so gut zu erkennen, aber aus den Vorjahren kennt man das von dem Anstieg. Lagos de Covadonga ist ein sehr berühmter Anstieg in Spanien. Ich möchte jetzt mich auf meine Geografiekenntnisse nicht festnageln lassen, aber er liegt auf jeden Fall im Norden Spaniens, ich meine in Asturien. Und ja, in den letzten Jahren, wenn dort Etappen zu Ende gingen, war es meist auch vom Wetter her eher kühl, teilweise hat es geregnet, Nebel. Also es kann halt sein, gut sein, dass die Fahrer an dem Tag nicht nur die Höhenmeter bewältigen müssen, sondern auch mit dem Wetter zu kämpfen haben. Und das macht das Ganze natürlich nach am dritten schweren Klettertag in Folge nochmal herausfordernder.
Ja, aber zum Glück gibt es danach den Ruhetag. Ist nicht so, dass danach nicht noch einiges kommen würde, aber für uns die Gelegenheit, auch den zweiten kurzen Verpflegungsposten anzusteuern, uns nochmal ein Energiegel zu holen, damit wir hier auch die restliche Folge doch ordentlich durchstehen und auch für euch die Gelegenheit, kurz durchzuschnaufen. Und wir hören uns gleich wieder zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, der Vuelta-Vorschau, in der wir euch ausführlich vorbereiten auf die dritte große Landesrundfahrt des Jahres. Die ersten 15 Tage und die beiden Ruhetage haben wir jetzt also schon hinter uns gebracht und steuern knallhart auf die Entscheidung und auch auf die letzte Woche der Spanien-Rundfahrt zu. 32,7 Kilometer lang ist der Auftakt in dieses Abschluss, in diesen Abschluss. Und es ist ein Einzelzeitfahren, wo es doch etwas wellig zur Sache geht, aber doch ein klassischer Zeitfahrkurs ist. Favoriten und vielleicht nochmal so ein paar Eckdaten von dir, Erik?
Ja, die Eckdaten hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. 32,7 Kilometer, leicht wellig. Das ist ein Kurs, der den Spezialisten liegt, also Fahrer, die auch mal in einer leichten Steigung mit richtig viel Kraft berghoch fahren können. Ja, man muss schauen, wer zu dem Zeitpunkt noch im Rennen liegt, denn für viele Fahrer ist ja die Vuelta auch immer ja so eine Art Vorbereitungsrundfahrt auf die Weltmeisterschaften, die dann noch Ende September folgen. Und da ist es gut möglich, dass sich einige vielleicht schon diese Bergtrilogie an den Tagen zuvor gar nicht mehr angetan haben. Aber ich denke, so Fahrer wie ein Rowan Dennis zum Beispiel, der sollte auf jeden Fall, oder ich denke, dass der versuchen wird, bis zu diesem Zeitfahren im Rennen zu bleiben, und er ist dann auch der Top-Favorit. Hat er auch dieses Jahr beim Giro gezeigt, da lag er das Zeitfahren auch am Tag nach dem zweiten Ruhetag. Das hat er recht souverän gewonnen. Ich denke, er wird sich dort auch nochmal für die Weltmeisterschaft testen wollen. Da zählt er ja auch zu den großen Anwärtern auf eine Medaille. Ansonsten so von den Klassementfahrern würde ich hier einem Richie Port oder einem Wilco Keldermann zutrauen, dass sie hier Zeit rausholen können. Ja, also wie gesagt, es ist ein Kurs für die Spezialisten, und die reinen Bergfahrer, die werden diesen Tag fürchten, denn da kann man schon, ich sag mal, mehr als eine Minute ist dort schnell verloren, wenn man im Kampf gegen die Uhr nicht zu den Spezialisten gehört.
Absolut, vor allem, weil sie eben nichts ausgleichen können dadurch, dass der Kurs schwer ist, sondern das ist knallharter Zeitfahrkurs. Dafür geht's für die Bergfahrer am kommenden Tag, nämlich auf der 17. Etappe, dann wieder etwas besser nach ihrem Geschmack zu. Dritte Kategorie Bergwertung. Und dann innerhalb von wenigen Kilometern ein Anstieg der zweiten und zwei der dritten Kategorie. Und dann geht's hinten raus nochmal zur Bergankunft der ersten Kategorie hoch. Auch wieder ein Tag, Der richtig wehtut, vor allem nach Ruhetag und Einzelzeitfahren?
Ja, definitiv. Also gerade dieses Etappenfinale, die letzten gut 40 Kilometer, da geht es ja wirklich nur noch hoch und runter. Und da wird keiner mehr mit frischen Beinen in die Schlussrampe gehen. Also sowieso nicht mehr in der dritten Woche einer Grand Tour. Aber ja, das tut richtig weh, und das bietet aber auch die Chance für Fahrer, die sich an so einem Tag stark fühlen, da richtig mal der Konkurrenz zu zeigen, wo der Hammer hängt, und ja, Sekunden rauszufahren. Und ist auch vielleicht, wie du schon gesagt hast, die Chance für den einen oder anderen Bergfahrer, sich für das Zeitfahren am Tag zuvor zu revanchieren und verlorene Zeit wieder gut zu machen.
Ja, wenn er das da nicht schafft, dann wird er es auf der 18. Etappe zumindest auch nicht schaffen, denn die ist eine der wenigen sprinterfreundlichen Etappen, und da spricht wirklich wenig dagegen, dass es dort eine Sprintankunft gibt, abgesehen davon, dass wir ja kürzlich zum Beispiel erst bei der Bing Bang Tour gelernt haben, dass selbst Flachetappen keine Garantie für einen Sprint geben, wenn das Feld nicht so richtig Lust hat, aber das sieht doch schon sehr danach aus, und das Feld sollte auch Lust haben bei so wenig Möglichkeiten, die es für die Sprinter gibt. Abgesehen davon sind ja auch die Weltmeisterschaften für die Sprinter jetzt nicht so attraktiv. Von daher eine gute Möglichkeit, sich hier nochmal einen schönen Saisonsieg im späten Saisonverlauf zu holen. Vorausgesetzt natürlich, die Bergetappen zuvor waren nicht zu schwer und wir haben nicht wieder so ein großes Sprintersterben wie bei der Tour de France. Aber das ist, hoffen wir natürlich nicht. 19. Etappe, 157 Kilometer, und spätestens jetzt wird das Finale eingeläutet. Das ist eine Bergetappe, wie sie im Buche steht.
Ja, das ist eine Bergetappe, wie sie im Buche steht. Sie ist relativ kurz, 157 Kilometer. Aber zum Schluss geht es in Andorra auf den Col de la Rabassa. Das ist schon ein ordentlicher Pyrenäenanstieg. Es geht zum Schluss gute 17 Kilometer berghoch. Ist aber eigentlich auch nur der Vorgeschmack auf das, was am nächsten Tag auf der 20. Etappe kommt. Also ich denke, das hier ist eine Etappe, ja, das Feld wird zusammenbleiben, es wird eine Ausreißergruppe geben. Vielleicht gibt es sogar in der Ausreißergruppe einen starken Bergfahrer, der vorher schon genügend Zeit im Klassement verloren hat, der sich dann den Etappensieg holen darf. Aber dahinter werden natürlich die Klassementfahrer nochmal versuchen, ja, Zeit gut zu machen, beziehungsweise ihr Trikot zu verteidigen oder das Trikot zu verteidigen, derjenige, der es zu diesem Zeitpunkt tragen wird. Und es ist eine Etappe. Normal würde man dort Feuerwerk erwarten am Schlussanstieg. Es kann aber sein, dass sich das so ein bisschen in Grenzen hält, weil der nächste Tag, die vorletzte Etappe vor dem Abschluss in Madrid, die ist wirklich hammerhart, und die kann man dann auch getrost als Königsetappe bezeichnen.
Dann schauen wir doch gleich mal darauf, was auf diesen 105,8 Kilometern so zu bewältigen ist. Wir haben häufiger über das Thema Vollgas-Etappen gesprochen und auch diese fällt darunter. Das ist kurz, aber gewaltig und ich zitiere immer wieder gerne Fabian Wegmann, der gesagt hat, fürs Publikum toll, aber als Fahrer hätte ich es gehasst und ich glaube, das werden viele Fahrer am Start dieser Etappe denken.
Ja, das ist eine typische Etappe. Versuch irgendwie das Zeitlimit zu schaffen, wenn du kein Bergfahrer bist. Also es geht wirklich auf diesen 105,8 Kilometern, stehen 4000 Höhenmeter an. Es geht nur berghoch und bergrunter. Insgesamt 6 Anstiege, 4 davon der ersten Kategorie, einer der zweiten, einer der dritten. Das lädt natürlich zum Angriff auf die Spitzenposition im Gesamtklassement ein, zumal ja am nächsten Tag in Madrid nur noch eine flache Etappe ansteht und dort keine großen Zeitabstände mehr zu erwarten sind. Aber das ist wirklich... Ja, man kann eigentlich sagen, der Gipfel der Dramaturgie, denn diese Schlussetappe, die ist unglaublich hart. Das ist die Königsetappe mit Abstand. Also selbst die Hälfte der Etappe wäre schon fast eine Königsetappe wert bei der Spanien-Rundfahrt dieses Jahr. Da werden wirklich die Klassementfahrer nochmal alles in die Waagschale werfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da ähnlich wie beim Giro auch noch Fahrer sehen, die eigentlich weit vorne liegen in der Gesamtwertung unter den ersten 3 oder ersten 5, die an dem Tag nochmal richtig Zeit verlieren werden und aus allen Träumen fallen. Ja, wird, wie du schon gesagt hast, Fabian Wegmann hat da ganz recht, als Zuschauer ist das toll, das verspricht Spannung, aber als Fahrer möchte das natürlich niemand haben.
Absolut nicht, aber ich denke, wir freuen uns da trotzdem beide sadistisch veranlagt, wie wir sind, etwas drauf.
Und ja, wir sind ja Zuschauer,
genau,
und keine Fahrer.
Eben, absolut, deshalb können wir uns da eben drauf freuen. Die Fahrer leiden zu sehen, das werden wir auf der 21. Etappe nämlich voraussichtlich nicht mehr, denn dort wird es sehr, sehr flach, 112,3 Kilometer ist eigentlich ähnlich wie der Abschluss der Tour de France. Ein Schaulaufen mit abschließendem Sprint sollten denn noch welche da sein, denn wie gesagt, der Tag vorher, der ist hammerhart und gerade am Ende von 3 wirklich nicht gerade einfachen Wochen nochmal so die Krönung der Qualen und von daher wird es da voraussichtlich auch eher so ein bisschen nicht Angriffspakt auf den ersten Kilometern und dann eben hinten raus nochmal einen Sprint geben in Madrid. Ein schöner Abschluss, wie ich finde, ich habe da eigentlich kein Problem mit, wenn nicht am letzten Tag sich nochmal alle ein bisschen feiern lassen dürfen und es da nochmal einen Sprint gibt. Wir haben jetzt so ausführlich über diese Etappe, diese Tour oder diese Rundfahrt gesprochen. Dein Fazit, wie gefällt dir die Strecke?
Gefällt mir an sich sehr gut. Ich finde, sie ist sehr, sehr berglastig und ich fände es schöner, wenn in der ersten Woche doch die Sprinter noch die eine oder andere Chance mehr hätten. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Bergfahrer oder die Klassementfahrer wirklich vom ersten Tag an voll die Form haben müssen, denn Prolog 8 Kilometer, okay, da kann man jetzt, ob man einen guten oder einen schlechten Tag hat, jetzt nicht so wahnsinnig viel verlieren oder gewinnen. Aber dann am nächsten Tag gibt es ja gleich die, also für mich die erste Bergankunft, für dich ja bekannterweise nicht. Aber es geht schon sehr, sehr früh zur Sache. Das war bei der Spanien-Rundfahrt in den letzten Jahren schon öfter der Fall, dass die dritte oder vierte Etappe schon eine Bergankunft war. Das hat man ja sonst beim Giro und bei der Tour eher nicht so extrem. Von daher könnte sehr interessant werden und ich finde es schön, dass es so viele Chancen auch für Ausreißer gibt. Denn ich mag das immer, wenn Fahrer zum Etappensieg auch mal kommen, die jetzt nicht zu den Top-Favoriten gehört haben im Vornherein, die das aber durch eine taktische Meisterleistung dann aus so einer Gruppe heraus zum Erfolg schaffen und wenn dann auch mal ein Fahrer am Rampenlicht stehen kann, der sonst vielleicht eher der Helfer ist oder der noch recht jung ist und in seinem Palmares noch nicht so viele Erfolge vorzuweisen hat.
Ja, und gesamtwertungstechnisch, du hast das alles sehr gut zusammengefasst. Ich stimme dir auch zu, dass die Sprinter natürlich hier wirklich die Leidtragenden sind. Aber dafür ist es gesamtwertungstechnisch natürlich unfassbar spannend. Dadurch diese vielen Bergankünfte auch durchaus denkbar sind, dass ein Fahrer, der eine schlechte erste Woche hat, auf einmal in der dritten Woche dann nochmal aufs Podest fährt oder so, weil er sich eben die Form anders eingeteilt hat. Das wird verdammt spannend zu sehen sein, wie so der Formaufbau bei den einzelnen Fahrern funktioniert.
Ich denke auch, Konstanz wird bei dieser Vuelta wirklich der Schlüssel zum Erfolg sein. Also man muss jetzt nicht wie Simon Yates beim Giro irgendwie sich in den ersten zwei Wochen drei Bergankünfte sichern, sondern man muss eher so wie Tom Dumoulin in diesem Jahr gefahren ist, immer bei den Besten mit bei sein, nirgendwo Zeit verlieren und dann hat man eigentlich gute Karten am Ende auch in der Gesamtwertung ziemlich weit vorne zu landen.
Das denke ich auch. Und vor allem kann man erwarten, dass es eben doch viele Wendungen gibt und dass ein schlechter Tag nicht so große Auswirkungen hat wie vielleicht bei anderen Rundfahrten. Und das finde ich durchaus sehr reizvoll und freue mich ähnlich wie du trotz allem, trotz der schweren Zeiten für Sprinter und den wenigen Zeitfahrkilometern, die es dann doch insgesamt gibt, sehr auf diese Rundfahrt. Und nachdem jetzt die Strecke im Mittelpunkt stand, werden wir nach der kurzen nächsten Pause dann natürlich mal die Fahrer ins Boot holen oder aufs Rad, wie auch immer ihr das möchtet, und die ein bisschen beleuchten, wer ist überhaupt am Start, wer sind die Favoriten, die Sprinter, die deutschen Teilnehmer, und dann gibt's natürlich die heiß erwarteten Tipps, auf die sich Erik am meisten freut, denn in unserem Google Doc steht wie bei jeder Vorschau nur die Tipps von ihm und auch von Felix, aber nicht die von mir, und das weiß ich, ist sein absolutes Highlight, denn er weiß, dass ich immer Unrecht habe.
Ja, mir ist eigentlich meist egal, was du am Ende tippst, denn am Ende liege ich dann doch eh besser da als du.
Ja, und wenn es nur minimal ist, aber das reicht ja.
Ja.
Genau, also wir legen jetzt nochmal eine kurze Verpflegungspause ein und dann sind wir gleich wieder da. Und wie gesagt, rücken die Fahrer mal etwas mehr in den Mittelpunkt und die Strecke spielt natürlich bei den Favoriten dann auch immer noch ein bisschen eine Rolle. Also dranbleiben, bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Erik Gutglück. Und die Strecke der Vuelta ist präsentiert, jetzt kommen die Favoriten. Und Erik, du darfst den ersten der Favoriten, es muss nicht dein absoluter Top-Favorit sein, sondern einfach irgendeiner, den darfst du jetzt mal präsentieren.
Gut, ich, sehr verehrte Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen stolz Miguel Angel Lopez. Das ist für mich so der Name, der so aus dieser Favoritenliste so ein bisschen heraussticht, war dieses Jahr schon Dritter beim Giro, war letztes Jahr Achter bei der Vuelta, hat letztes Jahr, ich glaube, 2 Etappen gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Hat auch eine ganz gute Form, war Zweiter bei der Burgos-Rundfahrt. Ja, mit seinen, ich glaube, 24 Jahre ist er alt, hat er in diesem Jahr gezeigt, dass er bei den Grand Tours schon richtig weit vorne mitmischen kann. Und ja, ansonsten gibt es jetzt so von diesen ganz großen Namen, Chris Froome, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, die stehen jetzt alle nicht am Start bei der Vuelta. Und ja, wir haben es ja schon beide heute im Laufe des Tages heiß diskutiert. Ich bin ja der Meinung, dass so ein bisschen bei dieser Vuelta so die zweite Reihe eine Chance bekommt oder zumindest die Fahrer, die jetzt im Laufe dieser Saison, was die Grand Tours betrifft, noch nicht so wahnsinnig erfolgreich waren.
Der zweiten Formulierung würde ich auch absolut zustimmen. Die erste, zweite Reihe finde ich halt ein bisschen zu harsch, aber das sind so Marginalien, mit denen ich dann doch leben kann. Ich bin, wie einige wissen, doch durchaus Miguel Angel Lopez nicht abgeneigt als Fahrer, hatte ihn ja schon als Giro-Sieger getippt. Und ich denke, dass, wenn er sich nicht so darauf versteift hätte, gegen Richard Carapaz sein Privatduell ums weiße Trikot auszufahren, doch sogar noch ein bisschen weiter hätte vorne landen können. Für mich auch definitiv einer der Top-Favoriten, aber natürlich gibt es da auch noch andere Fahrer. Richie Porte zum Beispiel, der hat sich nach seinem Schlüsselbeinbruch und der wieder einmal äußerst unglücklichen Figur bei der Tour de France zurückgemeldet, möchte jetzt die große Schleife durch Spanien angehen. Ist natürlich aber die Frage, inwieweit er auch in Anbetracht der Verletzung da jetzt fähig ist einzugreifen. Ich traue ihm trotzdem eine vordere Platzierung zu. Wie schätzt du ihn ein? Ist er schon wieder in Form? Oder wird er wieder das Sturzpech erleiden?
Ja, bei Richie Porte weiß man das nicht so genau nach seinem Schlüsselbeinbruch bei der Tour. Ist er jetzt seitdem auch keine Rennen mehr gefahren. Gut möglich, dass die Form gar nicht so schlecht ist, denn Schlüsselbeinbrüche sind bei Radfahrern jetzt nicht die langwierigsten Verletzungen, oder die halten die Fahrer meist nicht allzu lange vom Training ab. Oft können Betroffene schon wieder nach 7 oder 10 Tagen auf der Rolle fahren. Und gut möglich, dass Richie Porte dann die rennfreie Zeit gerade dann noch während der Tour schon wieder auf der Rolle verbracht hat und dann jetzt auch entsprechend trainieren konnte. Man muss ihn auf jeden Fall zu den Favoriten mit dazu zählen. Natürlich ist er immer, oder als starker Kletterer und als auch sehr, sehr starker Zeitfahrer bringt er alles mit. Bei ihm war es halt in der Vergangenheit immer so, dass er irgendwie über 3 Wochen so seinen schwarzen Tag hatte, wo er gestürzt ist, defekt hatte, einen schwarzen Tag hatte, weshalb er es bisher nur zu einem, oder in Anführungsstrichen nur zu einem 5. Gesamtrang bei der Tour 2016 gebracht hat. Von daher, ich habe ihn auf der Favoritenliste, da zähle ich ihn mit dazu, und ich denke, er muss zeigen, wie es jetzt um die Form bestellt ist. Das kann man jetzt so, dadurch, dass er keine Rennen mehr gefahren ist seit seinem Toursturz, kann man das nicht wirklich beurteilen von außen.
Dann kommen wir doch zu einem weiteren Fahrer, der bei der Tour zu Fall gekommen ist und gestürzt war und jetzt eben die Formfrage sich stellt. Vincenzo Nibali hat sich die Vuelta ebenfalls als so ein bisschen Ersatz für die dann doch am Ende unglücklich verlaufende Tour gewählt. Der Wirbelbruch, den er erlitten hat, der wird für den Vorjahreszweiten dann doch aber eher zum Problem als das, was wir eben bei Port zu sagen hatten.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ein Wirbelbruch ist natürlich schon ein bisschen krasser, wenn im Prinzip der Rücken oder der Nacken betroffen ist. Gut möglich sogar, dass Vincenzo Nibali die Vuelta gar nicht zu Ende fährt, sondern dass er sie als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fährt. Gerade wenn er merken sollte, dass seine Fitness nicht ausreicht, um jetzt im Gesamtklassement wirklich Richtung Podium zu fahren. Also ich glaube, dann würde er lieber nach 15, 16 Etappen aussteigen und sich für die Weltmeisterschaft regenerieren, als jetzt um einen 9. Gesamtrang zu fahren. Zumal Bahrain Merida auch noch mit den beiden Isagirre-Brüdern zwei bergstarke Jungs mit dabei hat, die dann durchaus für den angestammten Kapitän in Sachen Gesamtklassement in die Bresche springen können.
Absolut. Ein weiterer Fahrer, der mit Verletzungsvorgeschichte jetzt zur Vuelta reist, ist Wilco Keldermann. Für mich definitiv einer der Fahrer, die durchaus sehr weit vorne landen können. Zum einen ist er ein guter Zeitfahrer. Das hat er mit Platz 3 in den Niederlanden bei den Zeitfahrmeisterschaften durchaus gezeigt. Zum anderen liegt ihm die Spanien-Rundfahrt. Platz 4 im Vorjahr ist jetzt auch eine sehr gute Vorleistung. Und mit 27 ist er meiner Meinung nach im richtigen Alter. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie sich das bei ihm dargestellt hat mit der Verletzung. Auch er hatte einen Schlüsselbeinbruch, kann also sein, dass er auch sich ebenfalls gut vorbereiten konnte. Ist kein Rennen gefahren seit den niederländischen Meisterschaften am 1.7., also knapp 2 Monate ist dann sein letzter Renneinsatz her zum Beginn der Vuelta. Für mich trotzdem einer, dem ich einiges zutraue. Auch Team Sunweb hat ein gutes Team am Start. Simon Geschke hat bei der Tour gezeigt, was er zu leisten imstande ist als Helfer, und auch andere Fahrer, Mike Storer, Jay Hindley, die jungen Wilden bei Team Sunweb können da durchaus eine gute Rolle spielen. Für mich Keldermann also definitiv einer der Favoriten fürs Podium. Würdest du mir da zustimmen oder siehst du dann eben die Gefahr oder diese Schlüsselkomponente Form doch noch als zu schwierig an?
Nee, ich würde dir eigentlich voll und ganz zustimmen. Also das, was du gesagt hast, würde ich zu 100% unterschreiben, was ja selten genug vorkommt, dass ich das tue. aber du hast es ganz richtig gesagt, auf dem Papier ist er ein Fahrer, der auf jeden Fall auch ums Podium oder vielleicht sogar noch um mehr als nur das Podium mitfahren kann, aber man weiß halt nicht, wie seine Form sich jetzt darstellen wird. Wird, denke ich, interessant sein zu beobachten. Wäre natürlich schön, wenn er es bei der Vuelta wieder so ähnlich umsetzen könnte wie im letzten Jahr. Denn er zählt zu den starken Kletterern. Er ist ein richtig starker Zeitfahrer. Ich glaube, er war sogar letztes Jahr im Langzeitfahren in der 3. Woche, war er, glaube ich, sogar 2. hinter Chris Froome, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ist auf jeden Fall ein Fahrer, auf den ich gespannt bin, und wäre natürlich schön, wenn wir da noch, wenn man, je mehr Fahrer man hat, die für den Gesamtsieg in Frage kommen, umso interessanter ist es ja auch am Ende, und von daher hoffe ich zumindest, dass Wilco Keldermann das bei der Vuelta ähnlich umsetzen kann wie im letzten Jahr.
Bevor wir gleich noch über unsere Guys to Watch reden, bitte ich dich nochmal ein oder zwei Fahrer hervorzuheben, die du sonst noch zum Favoritenkreis zählen würdest. Wir können aus Zeitgründen natürlich wieder nicht alle Favoriten hier abfrühstücken, aber die wichtigsten sollten wir schon im Auge behalten. Wen würdest du dann noch so hervorheben?
Ja, dann setze ich mir einfach mal einmal mehr die deutsche Brille auf und gehe auf Emanuel Buchmann. Für ihn ist ja die Vuelta das ganz große Saisonziel in diesem Jahr. Das wurde ja schon im Frühjahr, ja, Mai oder Ende April schon kommuniziert, dass er die Tour auslassen soll und sich ganz auf die Spanien-Rundfahrt konzentrieren soll. Ja, das ist jetzt auch so geschehen und er bekommt ein, finde ich, schon sehr starkes Team an seiner Seite mit Rafał Majka und Davide Formolo als, ja, ich sag mal, nominelle Edelhelfer, die aber, denke ich, in den Bergen auch mindestens auf Etappensieg gehen können oder vielleicht so kann Emanuel Buchmann mit einem Davide Formolo zusammen ja ein schlagkräftiges Duo bilden, was die Konkurrenz ein ums andere Mal in Verlegenheit bringt. Ja, er hat in diesem Jahr gezeigt, mit dem Klettern, da zeigt die Lernkurve oder die Formkurve peu à peu immer weiter nach oben. Das Zeitfahren ist noch so ein bisschen seine Schwäche, aber das ja rückt ja bei dieser Vuelta doch eher so ein bisschen in den Hintergrund. Sie ist ja doch sehr berglastig. Von daher ja, traue ich Emanuel Buchmann auf jeden Fall, wenn er nicht stürzt, nicht krank wird, traue ich ihm auf jeden Fall einen Platz unter den ersten acht zu.
Das würde ich sofort unterschreiben. Hat ja auch eine ganz gute Vorbereitung jetzt gezeigt mit der Polen-Rundfahrt, wo er sich unter den vorderen Fahrern platzieren konnte. Also Emanuel Buchmann aus deutscher Sicht definitiv jemand, den wir mal wieder in den Top 10 erwarten, was ja nicht so häufig vorkommt bei großen Landesrundfahrten. Also auch das definitiv einer der Gründe, warum man diese Rundfahrt definitiv schauen sollte. Ein weiterer Grund in meinen Augen sind natürlich die Yates-Brüder. Die möchte ich hier nochmal hervorheben. Bei uns im Dokument steht, und auch da hadere ich wieder mit der Formulierung, enttäuschender Giro von Simon Yates. Wir haben darüber eine sehr hitzige Diskussion geführt, weil ich der Meinung bin, dass Simon Yates zumindest nicht als Enttäuschung, vielleicht als unglückliches Ende, aber was er gerade in den ersten beiden Wochen beim Giro gezeigt hat, war eben stark. Das Argument von Erik war an der Stelle, dass er eben dann doch eingebrochen ist und am Ende zumindest mit der dritten Woche absolut nicht zufrieden sein kann. Das würde ich vielleicht noch unterschreiben, aber Enttäuschung, das ist ja eine Formulierung, die ich ja generell nicht so gerne verteile. Bei Adam Yates würde ich dir schon eher zustimmen. Die war alles andere als das, was man von ihm erwarten kann. Gerade aber diese Doppelspitze macht Mitchelton Scott für mich sehr, sehr gefährlich und auch sehr interessant, was so die Gesamtwertung angeht. Und ich traue denen da durchaus was zu. Und die könnten auch wieder so ein kleines Team oder ein großes Team sein, was da die anderen ärgern kann mit dieser Doppelspitze. Und klettern können sie auch beide, Zeit fahren. Auch das spricht zumindest dafür, dass einer der Yates-Brüder, und ich tippe dann eher Simon Yates, doch vorne mit dabei ist.
Ja, sehe ich genauso. Also gut möglich, dass einer von beiden sich für den anderen opfert, aber ich gehe da voll mit dir und denke, dass eher Simon Yates versuchen wird, bei der Vuelta Richtung Podium zu fahren. Ja, gerade nach dem Giro, er hat ja in den ersten zweieinhalb Wochen des Giro gezeigt, dass er zu den besten Bergfahrern der Welt zählen kann. Das hat er dann in den letzten drei Tagen ja mit
einer enttäuschenden Leistung.
Mit einer enttäuschenden Leistung, ja, um mich mal selbst zu zitieren, hat er das dann sich ein bisschen verspielt, aber er war ja auch schon Vierter bei der Tour de France, also ja, ist auf jeden Fall einem der beiden Yates-Brüder zuzutrauen, dass sie den Vuelta-Sieg dass der an die Familie Yates geht, sagen wir es mal so.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Es gibt natürlich noch viele weitere Favoriten. Wir können sie ja zumindest mal namentlich erwähnen. Das Duo Quintana Valverde soll für Movistar so ein bisschen die nicht ganz so erfolgreiche Tour, um es mal freundlich auszudrücken, vergessen machen. Mikel Landa nicht dabei, der ist noch verletzt. Ino Sakarin, auch er mit der Tour nicht zu 100% zufrieden, wobei Top 10 am Ende vernünftig waren in Anbetracht des Rumpfteams. Der will auch noch mal angreifen. Rigoberto Urán, Fabio Aru, Sky mit David de la Cruz und vielleicht auch mit Michael Kwiatkowski. Der ist auf jeden Fall im Start. Was er zu leisten imstande ist, werden wir mal sehen. Und auch was er will. WM wartet ja auch auf ihn. Thibaut Pinot ist auch noch einer der Favoriten. Der war krank in der letzten Giro-Woche und wird jetzt auch zeigen wollen, dass er definitiv zu den starken Klassementfahrern zählt. Und auch die beiden Lotto NL Jumbo-Fahrer, Steven Krauswijk, der eine gute Tour gezeigt hat, und George Bennett, die werden beide auch zu den Favoriten zählen, wobei bei Lotto wohl eher George Bennett, denn Krauswijk ist auch einer der sich für die WM vorbereitet. Das also die großen Favoriten. Wir machen nochmal eine kleine Pause und dann gibt's die Geheimtipps, die Sprinter und natürlich auch die deutschen Fahrer und die heiß erwarteten Tipps dann zum Abschluss. Wir melden uns gleich zurück, also dranbleiben.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit nochmal willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir der reizende Erik Gutglück und wir kitzeln für euch jetzt nochmal 2 Guys to Watch raus. Der eine, den hat Erik für uns, Enric Mas,
ja, von Quickstep Floors. Ist für mich mein Geheimtipp. Ich traue ihm zu, dass er in die Top 10 fahren kann. War in diesem Jahr schon als Vierter der Tour de Suisse recht stark. War dann, glaube ich, auch bei der Baskenland-Rundfahrt, war er auch in den Top 10. In Spanien wird ja mal so geschaut, wer kann der nächste Alberto Contador werden. Und da fällt oft der Name Enric Mas. Ja, ist ein Fahrer, der, denke ich, obwohl er jetzt noch sehr jung ist, durchaus ja für eine sehr starke Vuelta in Frage kommt. Inwiefern nachher gesagt werden muss, starke Vuelta, müssen wir abwarten, ob er wirklich in der Lage ist, in der Gesamtwertung irgendwo Richtung Top 10 zu fahren oder ob er dann doch eher Bergtrikot oder 1-2 Etappensiege mitnimmt. Aber das ist für mich ein Fahrer, der ja so ein bisschen den Durchbruch bei den ganz großen Landesrundfahrten schaffen kann, zumal Quickstep jetzt ohne einen wirklich erklärten Klassementfahrer in die Vuelta geht, und das gibt ja dann immer auch mal die Möglichkeit für so einen jungen Fahrer, sich mal zu zeigen, was man am Berg und im Zeitfahren über 3 Wochen so leisten kann. Ja, habe ich auf der Liste und würde mich nicht allzu sehr wundern, wenn er am Ende der Vuelta tatsächlich Top 10 und vielleicht einen Etappensieg, wenn das am Ende seine Bilanz ist.
Ja, das finde ich ein bisschen zu hoch zugegriffen. Also ich traue ihm durchaus auch einen Etappensieg zu und auch eine gute Rundfahrt mit dem einen oder anderen Ausreißversuch. Denke ich aber eher, wird es in Richtung Etappensiege gehen. Das liegt ja auch so ein bisschen in der DNA von Quickstep. 55 Saisonsiege zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am Montag vor der Vuelta. Also ja, würde auf jeden Fall passen. Bergtrikot sehe ich ihn auch zumindest als einer der Kandidaten, die dort in Frage kämen. Für Top 10 ist er mir einfach so vom Gefühl her noch ein bisschen zu unerfahren. Und auch
zu geheim.
Genau, auch zu unkonstant, wobei ich mich da nicht so weit aus dem Fenster legen sollte, denn das trifft, denke ich, auf meinen Geheimtipp noch ein bisschen mehr zu als auf den deinigen. Ich habe nämlich Sepp Kuss mir auserkoren. Der ist mir bei der Tour of Utah so ein bisschen vor die Flinte gefahren, möchte ich es mal nennen. Der junge Mann fährt seine erste Grand Tour, ist 23 Jahre jung, genauso wie Enric Mas, hat aber gleich 3 Etappen und die Gesamtwertung bei der Tour of Utah gewonnen, hat da also alles in Grund und Boden gefahren, möchte ich meinen. Und das gegen durchaus namhafte Konkurrenz, ja. Ben Hermanns war dabei, Brent Bookwalter, also das sind jetzt nicht die ganz großen, Michael Woods vielleicht so als am ehesten noch als großer Rundfahrer, ansonsten jetzt nicht die ganz großen Namen, aber durchaus namhafte Leute. Ich traue mir einen Etappensieg auf jeden Fall zu, oder zumindest eine positive Erscheinung, fährt wie gesagt seine erste Grand Tour, hat mit Bennett und Kruiswijk gleich zwei Kapitäne, kann auch sein, dass er dann eher Helferrollen übernehmen muss, aber ich traue ihm zu, dass er positiv in Erscheinung tritt und dass er eine gute Rundfahrt fährt, dass er die Form dafür hat, hat er ja gerade gezeigt. Gucken wir doch mal auf die Sprinter. Und da ist es mit Geheimtipps relativ schwierig. Da ist, denke ich, ein großer Favorit, wenn es die klassischen Sprints angeht, Elia Viviani. Hat er nicht erst in Hamburg gezeigt. 15 Saisonsiege ist damit einsame Spitze und ich glaube auch in deinen Augen aktuell vielleicht der beste Sprinter der Welt, aber zumindest der beste reine Sprinter in diesem Feld.
Ja, als besten Sprinter der Welt würde ich ihn jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, da würde ich dann eher so auf einen Fernando Gaviria oder einen Dylan Groenewegen gehen, was die klassischen Sprinter betrifft. Aber du hast es schon gesagt, Viviani ist dieses Jahr wirklich unheimlich stark. Also er hat ja im Januar bei der Tour dann anders schon gewonnen. Er hat sich jetzt im Sommer ja eine längere Rennpause gegönnt nach seinem Sieg bei den italienischen Meisterschaften, die er übrigens auf einem nicht gerade sprinterfreundlichen Kurs gewonnen hat. Also da hat er gezeigt, dass er wirklich auch ein kompletter Rennfahrer ist. Er ist ja auch Olympiasieger im Omnium auf der Bahn von Rio.
Hat auch eine verdammt gute Europameisterschaft gerade gezeigt. Ich habe das auf der Bahn ja auch ein bisschen verfolgt. Und auch da war er definitiv einer, der, glaube ich, die ein oder andere Medaille abgestaubt hat. Von daher, der kann wirklich viel.
Ja, wenn nicht sogar alles, außer vielleicht Bergfahren, das liegt ihm nicht so. Aber der ist wirklich ein kompletter Rennfahrer und natürlich in dem, ich sag mal, bescheidenen Sprinterfeld, was wir hier bei der Vuelta haben, ist er, was zumindest die flachen Massensprints betrifft, der ganz große Name. Und ja, ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, da werden schon ein oder zwei und wenn nicht sogar noch mehr Etappensiege bei rumspringen.
Ja, Gleiches wünscht sich natürlich Nasser Buhani, der allerdings so ein kleiner Wutkeks ist, um es jetzt mal irgendwie auszudrücken. Also der tut sich im Moment seiner Art überhaupt keinen Gefallen. Die Situation im Team ist natürlich für einen Mann mit einem großen Ego, so möchte ich ihn mal bezeichnen, sicherlich nicht einfach. Er hat mit Christoph Laporte einen jungen, relativ erfolgreichen Teamkollegen, der zufälligerweise eben auch Sprinter ist, und dem geschuldet hat Nasser Buhani eine eher schwierige Saison, möchte ich es mal nennen. Siege hat er trotzdem vorzuweisen, ganze 5 an der Zahl, allerdings jetzt eher bei kleineren Rennen. Da fehlt noch so der große Sieg in dieser Saison. Traust du ihm das zu, dass er das auch vielleicht mit der Wut im Bauch in Anbetracht der Teamsituation jetzt bei der Vuelta hinkriegt?
Ja, das weiß man nicht. Also du hast es schon ganz richtig gesagt, auf der ganz großen Bühne, da hakt es bei ihm momentan einfach. Er hat ja bei der Vuelta schon in der Vergangenheit Etappen gewonnen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass also Wut im Bauch ist bei Buhani immer ein schlechtes Zeichen, weil das führt meist zu Kopfstößen oder Handgreiflichkeiten auf dem Rad und dann befindet er sich wahrscheinlich auch ganz schnell im Flieger auf dem Weg nach Hause. Ja, er hat es natürlich... Da kommen natürlich gerade zwei Sachen zusammen bei ihm. Zum einen hat er irgendwie nicht mehr diese Form, die er noch vor ein paar Jahren hatte. Und zum anderen hat er halt mit Christoph Laporte, du hast es ja schon gesagt, einen sehr sprintstarken Teamkollegen in seinen Reihen oder in seiner Mannschaft. Ja, und für ihn ist vielleicht die Vuelta so ein bisschen die Chance, zu zeigen, dass er halt noch nicht aufs Abstellgleis gehört, sondern dass er immer noch einer der schnellsten Sprinter der Welt sein kann. Aber dafür, denke ich, muss er diese Wut, die er sicherlich irgendwo haben wird, oder diesen Frust, der sich über die Saison aufgestaut hat, den muss er halt richtig kanalisieren, nicht in irgendwelchen Scharmützeln oder Handgreiflichkeiten oder Nicklichkeiten da erzählen. Und ja, dann traue ich ihm auch zu, dass er auch mal einen Sprint gewinnen kann oder zumindest richtig tolle Ergebnisse bei der Vuelta einfahren kann. Ich meine, das Sprinterfeld ist jetzt nicht extrem namhaft besetzt, da könnte er sicherlich eine schlechtere Ausgangssituation haben. Er zählt schon nominell zu den schnellen Jungs und ja, für ihn wäre es sicherlich gut und für den weiteren Verlauf seiner Karriere, wenn er jetzt bei der Vuelta doch zeigen kann, dass er halt ja immer noch kann.
Dass er es kann, das traue ich ihm durchaus auch zu. Wer es auch kann und wer eine sehr, sehr gute Saison bisher gezeigt hat, das ist der Weltmeister, der amtierende Peter Sagan. Nicht nur, dass er eben amtierender Weltmeister ist, er hat auch Paris-Roubaix gewonnen, er hat Gent-Wevelgem gewonnen, er hat 3 Etappen bei der Tour de France gewonnen dazu. Das grüne Trikot, was ihm auch historisch einiges eingebracht hat nochmal an Standing. Peter Sagan hatte jetzt eben dann bei der Tour noch diesen Sturz spät, der ihn irgendwie immer noch so ein bisschen begleitet. Glaubst du, dass er sich da bis zum Start oder bis zu den ersten Sprintankünften so ein bisschen von erholt hat und dann wieder zu alter Form zurückfindet und vielleicht diese eh schon wirklich super Saison für Bora Hansgrohe noch weiter krönen kann?
Ich sag mal so, man kann es ihm nur wünschen. Er hat ja bei den Europameisterschaften, musste er, ich glaube, knapp 80 Kilometer vor dem Ziel, ist er vom Rad gestiegen. Das kam dann doch ja noch zu früh für ihn. Da waren anscheinend die Verletzungen von der Tour noch nicht so ganz verheilt. Jetzt ist er am Sonntag in Hamburg auf Platz 10 gefahren. Es scheint bei ihm langsam bergauf zu gehen. Jetzt ist bis zur Vuelta noch, sind noch 5 Tage Zeit. Ein Etappensieg ist ihm immer zuzutrauen. Ich meine, das ist Peter Sagan. Dem muss man auch, ich übertreibe jetzt mal, zutrauen, dass er die Etappe gewinnt, wenn ihm ein Bein fehlt. Dafür ist er einfach zu verrückt und liefert zu viele Stories, als dass man ihn irgendwie abschreiben dürfte. Vielleicht wird das in den reinen Massensprints, wenn es komplett flach, also so viele Etappen davon gibt es ja nicht, aber wenn es komplett flache Zielankünfte sind, wird das vielleicht ein bisschen schwer haben, aber wir haben ja schon gesagt, so es gibt in der ersten Woche doch ein paar Etappen, die ein bisschen welliger sind. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Peter Sagan irgendwie in der zweiten Woche sich in irgendeine Ausreißergruppe schleicht und da als Ausreißer den Sieg holt. Ich würde aber auch gleichzeitig schon mal vorhersagen, dass Sagan die Vuelta nicht durchfährt und dass er sich eher auf die WM konzentriert, auch wenn da natürlich die Frage ist, ob der Kurs nicht zu schwer für ihn ist. Aber ich glaube, er ist einfach Peter Sagan und er genießt ja auch den Ruf, dass er jemand ist, der es auch auf jeden Fall probiert. Und ich glaube, er wird versuchen, die Vuelta zu nutzen, mit bestmöglicher Form zur WM zu fahren, um dann vielleicht doch das auf dem Papier Unmögliche wahrzumachen und auf diesem schweren Kurs seinen 4. WM-Titel in Folge einzufahren.
Ja, und vorher könnte er noch ganz nebenbei seinen 110. Profisieg einfahren. Beeindruckende Zahlen, wenn er sich den nicht unbedingt für die WM aufheben möchte. Das wäre natürlich eine Geschichte, wie sie nur Gott Peter Sagan einschreiben könnte.
Also ich traue Peter Sagan zu, dass er so abgebrüht ist, dass er sich seinen 110. Sieg tatsächlich für das WM-Rennen aufhebt.
Ja, das hat er letztes Jahr knapp nicht geschafft, denn der WM-Titel war sein 101. Sieg. Er hat nämlich aus Versehen vorher noch in Quebec ein Rennen gewonnen.
Passiert halt, ne? So, ja. Kann auch mit Peter Sagan mal passieren.
Ja, das ist ja auch nicht sein.
Kann nicht alles klappen.
Ja, eben. Aber die Zahlen sind trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, wir sind beide durchaus uns bewusst, dass dieser Mann verdammt wichtig für den Radsport ist. Und wir sympathisieren, denke ich, auch beide mit Peter Sagan. Da sind wir uns einig. Gucken wir so, um galant auch den Übergang zu den deutschen Fahrern zu schaffen. Auch auf dem 4. Sprinter, den wir jetzt hier so erstmal auf unserem Papier haben, das ist Phil Bauhaus, der aus deutscher Sicht natürlich der Hoffnungsträger in den Sprints ist. Es fühlt sich generell ganz gut an, dass wir im Sprint und in der Gesamtwertung Hoffnungsträger dabei haben. Phil Bauhaus, nicht die Saison, die er sich vielleicht vorgestellt hat, viele Rennen, die er nicht beenden konnte. Bislang ein Saisonsieg, Abu Dhabi Tour, 3. Etappe. Ich erinnere mich, das war relativ knapp gegen Marcel Kittel und Pascal Ackermann, der deutsche Dreifachsieg damals, an den wir uns natürlich gerne zurückerinnern. Ansonsten für ihn jetzt die Chance, aus der doch eher schwierigen Saison noch eine richtig gute zu machen, gerade bei der Konkurrenz.
Ja, auf jeden Fall. So, du hast es schon gesagt, die Saison war, man könnte jetzt sagen, durchwachsen. Man darf ja auch nicht vergessen, er war ja jetzt noch nicht ein Fahrer, der Sieger am Fließband gefeiert hat. Aber ich denke, er hatte schon so ein bisschen gehofft, jetzt dieses Jahr den nächsten Schritt zu machen und dann doch den einen oder anderen Profisieg mehr einzufahren. Das ist ihm jetzt nicht gelungen, aber ich traue ihm bei der Vuelta auf jeden Fall einen Etappensieg zu. Da er auch ein Fahrer ist, der auch über so mittelschwere Etappen oder so leichtere Anstiege noch ganz gut drüber kommt. Und da gibt's ja so doch 2-3 Sprintetappen, die vorher ein bisschen, oder potenzielle Sprintetappen, die so ein bisschen bellig verlaufen. Da muss man ihn auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und ja, also da sind wir uns, denke ich, alle einig aus deutscher Sicht. Es wäre natürlich schön, wenn Phil Bauhaus da seinen ersten Grand Tour-Sieg feiern könnte und ja, seinen zweiten Saisonsieg holt. Ja, um dann daraus vielleicht Kraft zu schöpfen für nächstes Jahr, dass es dann auch mit der Formkurve generell weiter nach oben zeigt.
Ja, ansonsten gibt es noch natürlich weitere deutsche Fahrer. 4 an der Zahl. Simon Geschke, der am ehesten von denen, die wir jetzt noch aufzählen, eine Chance vermutlich auf einen weiteren deutschen Sieg hat, der so ein bisschen der dritte Hoffnungsträger ist. Er hat eine verdammt gute Tour gezeigt. Muss man eben schauen, wie sehr ihm das jetzt noch in den Knochen steckt vielleicht. Denn da hatte er gefühlt die Bergbeine seines Lebens. Hat er, glaube ich, auch selber so gesehen. Ja, bei ihm steht jetzt auch der Tapetenwechsel an. Muss man auch schauen, wie er das dann schafft. Er wechselt ja zum neuen BMC CCC-Team. Ansonsten aus deutscher Sicht dann doch eher Fahrer, die mit Helferaufgaben betraut werden. Johannes Frölinger, Markus Burkhardt und Michael Schwarzmann, diejenigen, die dort noch zu nennen sind. Wir werden jetzt natürlich über die nicht so viel sagen können. Wie gesagt, sind Helfer, die aber definitiv eine wichtige Rolle alle in ihren Teams spielen. Markus Burkhardt, der ist über jeden Zweifel erhaben. Das gleiche geht für Frölinger, aber auch Michael Schwarzmann als Anfahrer durchaus immer wichtig. Von daher, die sollen auch gewürdigt werden, können wir jetzt aber allerdings nicht so doll behandeln wie die anderen, die auf dieser Liste stehen. Und wir machen jetzt den perfekten Cliffhanger, bauen die letzte Verpflegungspause ein und dann kommen sie die Tipps, auf die Erik heiß wartet, damit er weiß, was er nicht tippen muss. Und auf die ich heiß warte, damit ich endlich mal zeigen kann, dass ich den Namen Radsport-Experte doch irgendwo verdient habe. Also bleibt dran, bis gleich.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir Erik Gutglück und wir tippen jetzt natürlich zum Abschluss dieser ausführlichen Vorschau noch, was denn so sich zutragen wird bei der anstehenden Spanien-Rundfahrt. Wir fangen vielleicht mal diesmal mit Felix an, der sich entschuldigen lässt, ist gerade aus dem Rückweg, auf dem Rückweg aus Norwegen, soweit ich das im Kopf habe, lässt sich entschuldigen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Möchte allerdings, dass ich anspreche, dass das eine komplette Lotterie ist, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, irgendwas zu tippen und da ist, wirkt so ein bisschen, als hätte er jetzt irgendwas getippt. Simon Yates auf 1, Valverde auf 2, Daniel Martin auf 3. Ja, eine sehr interessante Kombination an Fahrern. Daniel Martin hatten wir unter den Favoriten zum Beispiel gar nicht genannt, glaube ich. Trotzdem ist er dabei und jetzt hier bei Felix unter den Favoriten. Wer sind deine drei Gatten der Wahl?
Ja, zu Daniel Martin möchte ich noch kurz ergänzen. Der steht jetzt erstmal auf der vorläufigen Liste, ist von seinem Team aber noch nicht offiziell bestätigt. Also ja, müssen wir natürlich sehen. Felix hat sich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, Daniel Martin Dritter. Ich würde mal behaupten, wenn das wirklich eintrifft, dann kriegt Felix 2 Punkte für den Tipp, denn er hat dann auch getippt, dass Daniel Martin überhaupt dabei ist. Finde ich, müsste er einen extra Punkt dann für bekommen. Ja, mein Tipp. Jetzt wird's spannend. Ich roll mal das Podium von hinten auf. Ich denke, dass Richie Porte Dritter wird, dass er sich von seinem Sturz ganz gut erholt hat. Aber ich sehe ihn nicht als Sieger bei der Vuelta. Zweit wird für mich dein absoluter Lieblingsfahrer Miguel Angel Lopez von Astana. Der macht's noch um einen Platz besser als beim Giro und wird Zweiter. Und auf Platz 1, ja, ich habe lange gekämpft, aber ich gehe einfach mal auf Nairo Quintana. Ich glaube, dass der mit seiner Tour de France überhaupt nicht zufrieden ist, mit seinem Auftritt, den er da gezeigt hat, auch wenn ihm auf dieser 65 Kilometer Etappe der Etappensieg gelungen ist am Col de Portet. Aber ja, ich denke, Quintana wird oder mannschaftsintern wird Movies da ordentlich Feuer gegeben haben und ich erwarte da jetzt schon eine Trotzreaktion bei der Vuelta. Da ist Movies da eigentlich immer gut gefahren. Und das kommen ja eigentlich nur so wirklich Quintana und Valverde in Frage. Landa sollte ja starten, ist jetzt aber nach einem Sturz bei der Klassiker San Sebastian nicht mehr rechtzeitig fit geworden. Vielleicht kann man noch Richard Carapaz, den vierten des Giro bei Movistar mit dazu zählen. Aber ich glaube tatsächlich Quintana, der hat die Erfahrung, er ist ein starker Kletterer. Die Vuelta ist sehr kletterlastig und ich glaube, das kommt ihm entgegen und er zeigt die Trotzreaktion und gewinnt diese Rundfahrt.
Alles
jetzt
klar.
Bin ich gespannt, was du sagst. Jetzt
ja, den ersten kennst du bei mir schon. Ich fange trotzdem von hinten an. Ja. Ich denke, Dritter wird Simon Yates. Der hat mich einfach wahnsinnig überzeugt, trotz einer enttäuschenden Giro-Teilnahme. Der wird für mich Dritter. Das Profil liegt ihm. Ich denke auch, dass er dort gute Chancen hat, bei den Kletteretappen eben wieder seine Stärke auszuspielen. Auf Rang 2 tippe ich tatsächlich auf Wilco Keldermann. Für mich wird das so sein ganz großer Durchbruch. Die Gründe habe ich genannt. Für mich ist er im perfekten Alter und hat bei Sunweb ein Team am Start, was ihm da durchaus auch bei diesen Ambitionen zuträglich sein wird, wenn man da vom Sturzpech befreit bleibt. Und der Erste ist, glaube ich, unschwer. Ich tippe auf Miguel Angel Lopez als Vuelta-Sieger. Die Überraschung, die ist nicht mehr so groß wie damals beim Giro. Mir gefällt dieser junge Kolumbianer einfach wahnsinnig gut und ich glaube auch, dass er mit seiner angriffslustigen Art, die er eigentlich häufig gezeigt hat, jetzt mal abgesehen, wie gesagt, von diesen Querelen mit Carapaz beim Giro, glaube ich, dass er da richtig wehtun kann, der Konkurrenz, und er hat ein verdammt starkes Team. Astana mit Peyo Bilbao, Dario Carteide, Omar Fraile, Jan Hürth, David Villela, das ist verdammt gut, das Team, und deshalb traue ich ihm das zu. Ich tippe zudem, um mich mal diesmal richtig aus dem Fenster zu lehnen, auf ein Top 6 Ergebnis von Emanuel Buchmann und ich tippe auf einen Etappensieg von Thomas de Gent. So, ich hau mal richtig einen raus.
Möchtest du vielleicht noch sagen, wer Achter in der Bergwertung wird?
Jan Hürth.
Okay, ist notiert.
Ja.
Das werden wir natürlich am Ende der Vuelta überprüfen, ob Jan Hürth tatsächlich Achter in der Bergwertung
wird. Ey, aber dafür kriege ich 5 Punkte, wenn das stimmt.
Da kriegst du 100 Punkte, meinetwegen.
Ja. Nee, aber Thomas de Gent ist für mich einfach der ewige Ausreißer. Ich verbinde mit dem sehr Sympathien und auch mit Emanuel Buchmann. Einfach, weil ich hoffe, dass er so ein bisschen wieder Bock auf Radsport macht in Deutschland. Das hat jetzt gar nicht nur mit ihm zu tun. Ich finde ihn auch wahnsinnig bodenständig und fast sogar, ja, niedlich ist der falsche Ausdruck. Aber er wirkt immer sehr, sehr schüchtern in Interviews und sehr kurz angebunden. Und das ist irgendwie auch interessant. Ist halt nicht so dieser Showman, wie es andere sind im Radsportzirkus. Ist kein Peter Sagan, aber irgendwie trotzdem interessant. Genau.
Ja, der ist, glaube ich, wirklich ein stiller Arbeiter. Also der gibt sich nach außen bescheiden, aber ich glaube, innerlich ist er extrem ehrgeizig und extrem diszipliniert und den Eindruck habe ich auch von ihm.
Ja, das imponiert mir sehr und deshalb wollte ich diese beiden Tipps auch einfach nochmal anfügen. Und du hattest ja bei den letzten Rundfahrten immer noch so deine Bonustipps mit abgegeben. Das wollte ich dieses Mal mir auch nicht nehmen lassen.
Ja, ich habe ja vorhin schon bei Buchmann gesagt, Platz 8.
Ja, also, zähle ich auch dazu.
Hab natürlich aus solcher Sicht nichts dagegen, wenn du in dem Fall recht behalten solltest.
Ja, wir wollen die Erwartungen aber auch nicht so hoch hängen.
Nein, natürlich nicht.
Da muss man immer vorsichtig sein, das sind mehr Wünsche.
Ja.
Man
wünscht es dem Fahrer für seine Zukunft. Das ist jetzt keine Erwartung, die man äußert.
Und eben auch für den deutschen Radsport. Das soll es erstmal gewesen sein von dieser Vorschau. Ihr werdet natürlich hier bei meinsportradio.de bei Radio Tour auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten, was die Vuelta angeht. Allerdings erst ab dem dritten Etappentag, also ab dem Montag, da gibt's abends das erste Update und dann aber wieder täglich in gewohnter Form, wie ihr das von der Tour kennt. Es ist leider keiner der Kollegen vor Ort, weshalb ihr auf O-Töne im weitesten Sinne verzichten müsst, aber auf unsere Expertise natürlich nicht. Wie gesagt, dass dann ab dem Montag, dem kommenden, also in einer Woche, geht es da mit der Berichterstattung. Dazu gibt es aber bei der Deutschlandtour ein Daily mit den Kollegen von Radsportnews.com, die auch vor Ort sind. Also da werdet ihr mit allem versorgt, was euer Radsportherz und Podcastherz begehrt. Ich verabschiede mich jetzt allerdings erstmal in den Urlaub. Ihr werdet also zumindest die Deutschlandtour nicht mit mir verbringen, sondern mit dem Kollegen Malte Asmus und eben den Kollegen von Radsportnews.com. Ich bedanke mich wie immer auch bei Erik, dem @eterakete87 bei Twitter, dem ihr dann natürlich auch sehr gerne mal folgen dürft oder eben auch einfach nur Fragen oder Feedback geben könnt. Der freut sich sicherlich sehr darüber. Danke, Erik.
Ja, danke auch. Und dann sage ich mal schönen Urlaub, Lukas, und hasta la vista.
Ja, sehr, sehr gutes Finale. Danke auch, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt wie immer unter dem Hashtag Radiotour auf Twitter teilhaben, in der Kommentarfunktion unter diesem Podcast natürlich auch. Ihr könnt auch mir auf Twitter direkt schreiben, @Luke_Crew, Luke mit 2 U. Da könnt ihr mir auch private Nachrichten schreiben, auch wenn ich im Urlaub da wahrscheinlich nicht ganz so reaktionsfreudig bin wie sonst. Ansonsten eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes, auch da freuen wir uns sehr drüber. Und das soll es gewesen sein. Mein Name ist Lukas Kruse und das war die Vorschau auf die Vuelta bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Bis bald.
Adios.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.